Liebe Gemeinde, ein gut gefüllter Kühlschrank, genug zu essen, das ist für uns doch eine Selbstverständlichkeit, oder? Brotsorten ohne Ende, exotische Früchte zu jeder Jahreszeit, Wasser, so viel wir benötigen, nach Bedarf, kalt oder warm, auch eine Selbstverständlichkeit. Wir machen den Kleiderschrank auf, in den Fächern und Schubladen liegen und auf den Bügeln hängen Klamotten en masse, Unterwäsche, Socken, T-Shirts, Blusenhemden, Hosen, Röcke. Auch wenn manchmal gefühlt zu wenig da ist oder nicht das Richtige, so können wir uns doch meistens anständig anziehen. Ich erinnere mich, dass mein Vater, als ich Jugendliche war, mich eines Sonntagsmorgens entsetzt anguckte und sagte: Aber so gehst du nicht in den Gottesdienst. Ich fand die Konstellation von Rock und Turnschuhen völlig in Ordnung. Ein Aufreger war auch, als ich eines Tages ein altes Hemd meines Vaters anziehte und so in Schlabberlook durch die Gegend ging. Ebenso fand mein Vater die Mode, Sweatshirts auf links herum anzuziehen, sodass man die Nähte sieht, nicht besonders schick. Die Sachen waren sauber, anständig. Wo war das Problem? Liebe Gemeinde, es geht bei uns schon lange nicht mehr darum, nur einfach bekleidet zu sein, damit wir nicht frieren. Wir kleiden uns entsprechend der Jahreszeit, auch farbmäßig, nicht nur von der Dicke der Kleidung und unterschiedlich je nach Event. Jeans für den Alltag, ein Kleid oder Anzug für ein besonderes Ereignis, Sportsachen für den Sport. Wir haben Klamotten für den Garten, die dreckig werden können. Wir haben Klamotten für eine goldene Hochzeit, für den Kindergeburtstag. Wir können auch mit unserer Kleidung etwas ausdrücken. Die Art, wie wir uns kleiden, sagt manchmal etwas über uns aus. Manchmal über den Beruf, über unser Hobby, das wir gerade tun, über unseren Geldbeutel, über unsere Gefühle, über unseren sozialen Status, manchmal auch, wie wichtig wir uns finden. Liebe Gemeinde, an den letzten beiden Sonntagen haben wir uns mit dem Thema Barmherzigkeit beschäftigt. Gott ist barmherzig. Das ist die Grundlage unseres Glaubens und damit für uns auch die Grundlage unseres Lebens. Gott stellt sich in der Bibel als barmherziger Gott vor, als ein Gott, der Gutes will für seine Menschen, ein Gott, der vergibt, der immer wieder die Chance zum Neuanfang gibt, ein Gott, der Leben schafft. Gott stellt sich in der Bibel vor als ein Gott, der uns will, ein Gott, der seinen Sohn in die Welt hineingegeben hat, damit wir Kontakt haben können zu ihm. Auch als ein Gott, der seine Welt immer noch mitgestaltet, nicht nur aushält. Liebe Gemeinde, im Alten Testament sagt Gott durch einen Propheten folgende Worte und drückt damit so das, was man denkt darüber, wie ein geistlicher Mensch zu leben hat, ein bisschen zurecht. In Jesaja 58 heißt es: Das ist ein Fasten, wie ich es liebe. Die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Liebe Gemeinde, vor Gott gehört seine Barmherzigkeit an uns und unsere Barmherzigkeit an anderen ganz eng zusammen. Wenn wir Gottes Barmherzigkeit erleben, soll das nach sich ziehen, dass wir barmherzig mit anderen Menschen sind. Und dabei ist Barmherzigkeit nicht nur immer eine Gesinnung, sondern tatsächlich eine ganz praktische Tat. Jesu Barmherzigkeit mit den Menschen seiner Zeit ist ein Ausdruck dieser Barmherzigkeit Gottes, des Herzens Gottes, dessen, was Gott gerne will. Jesus will uns zu Boten seiner Barmherzigkeit machen. Wir sind und werden von Gott in diese Welt gesandt zu Menschen, die Barmherzigkeit brauchen. Menschen, die müde sind und erschöpft. Menschen, die verwirrt sind, verletzt. Wir sollen uns wie Jesus zu den Menschen wenden und barmherzig sein, mit ihnen fühlen, unser Herz für sie öffnen, für sie da sein und an ihnen das tun, was Jesus uns getan hat. Ich lese den Predigttext für heute. Auch die nächsten Male, wenn ich hier bin, wird uns dieser Text begleiten. Wahrscheinlich kennt ihr ihn dann nach den 7 Malen auswendig. Und das ist gut. Matthäus 25, ab Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit, begleitet von allen Engeln, kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in 2 Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen an seiner Rechten sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit der Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn im Gefängnis oder krank und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Liebe Gemeinde, ein Text, der uns begleitet hat und begleiten wird, und ich möchte euch einige Gedanken zu diesem Text heute mitgeben. Ein erster Gedanke. Mir fallen zu diesem Text nackte Bekleiden, zu dieser Aufforderung, die Jesus hier sagt, Kleidersammlung und Kleiderkammern ein. Menschen und Organisationen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, gebrauchte Kleidung zu sammeln und wieder zu verwerten, damit Menschen, die wenig haben, ganz praktisch unterstützt werden. Wir können uns daran relativ einfach beteiligen. Ich wette, dass jeder von uns mindestens 7 Kleidungsstücke im Schrank hat, die er nicht mehr braucht. Die könnten wir aussortieren und weitergeben und ganz praktisch damit einem Menschen helfen, der nicht genug hat. Ein zweiter Gedanke. Was ist eigentlich mit den Menschen, die mit der Produktion meiner Kleidung zu tun haben? Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und haben damit die Verantwortung, über so etwas nachzudenken. In anderen Ländern schuften Menschen für wenig Lohn, damit wir günstig einkaufen können. Und das kann für uns ja meistens gar nicht günstig genug sein. Es muss immer irgendwie noch billiger gehen. Das hat Auswirkungen auf andere Menschen, die an unserer Kleidung arbeiten. Natürlich ist es manchmal schwierig zurückzuverfolgen, woher die Kleidung stammt. Viele Kleidungsstücke haben eine lange Reise durch die ganze Welt hinter sich, bevor sie bei uns hier in den Geschäften hängen. Die Kleidung, die wir hier in Europa kaufen können, stammt zu einem großen Teil aus anderen Erdteilen, Asien, Lateinamerika, Osteuropa oder Afrika. Da wird produziert. Es gibt eine Kampagne Clean Clothes, saubere oder ja, anständige Kleidung. Eine Kampagne, die mit Aktionen darauf aufmerksam machen will, dass Menschen darunter leiden, dass sie nicht genug verdienen in diesen Arbeitsbereichen und dass die Arbeitsbedingungen oft wirklich schlecht sind. Aktiv für faire Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie, das ist so das Motto. Und man konnte da bis zum 10. Februar eine Petition unterschreiben, ganz praktisch, und da lautet das, was man so unterschreiben kann, wofür man sich einsetzt. Ich will, dass Frauen und Männer, die meine Kleidung nähen, genug verdienen, um ihre Familien zu ernähren ihre Miete zu bezahlen und ein menschenwürdiges Leben zu führen. Das klingt doch eigentlich nicht zu viel verlangt, oder? Es ging bei einem globalen Aktionstag im Februar darum, ganz konkret Textilarbeiter in Kambodscha zu unterstützen. Da waren 23 Kambodschaner, Kambodschaner heißen die, genau, angeklagt worden, weil sie protestiert haben für bessere Löhne. Die sind ins Gefängnis gegangen, weil sie auf die Straße gegangen sind. Man hat versucht, die Regierung davon zu überzeugen, dass diese Menschen freigelassen werden, dass sie außer Haft freikommen. Damit haben sie noch keine besseren Arbeitsbedingungen oder besseren Lohn. Liebe Gemeinde, wir können uns engagieren bei solchen Kampagnen. Es gibt genug Informationen im Internet über solche Kampagnen. Ein dritter Gedanke, ganz persönlich, auch von mir. Ich bin echt dankbar. Ich bin dankbar, dass ich genug habe. Dass ich den Kleiderschrank aufmache und die Kleidung quillt mir entgegen. Ja, manchmal ist es wirklich schon zu viel. Ich bin dankbar, dass ich wählen kann, dass ich Möglichkeiten habe, dass ich aus dem Vollen schöpfen kann, dass ich auch die Möglichkeit habe, abzugeben und dass ich mitgestalten kann, weil ich hier in Deutschland lebe und weil es mir gut geht. Dafür bin ich dankbar. Ein vierter Gedanke. In unserem Grundgesetz ist folgender Gedanke verankert im Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Als ich vor einiger Zeit diesen Satz fand, war ich erstaunt, dass es ihn tatsächlich gibt. Man sagt das ja immer so. Aber es ist tatsächlich so. Es ist bei uns im Grundgesetz verankert. Es geht hier um die sogenannte Sozialpflichtigkeit, wie es so schön heißt. Grundsätzlich wird unser Privateigentum anerkannt. Und ich finde es auch sehr schön, dass ich davon ausgehen kann, dass wenn ich nachher nach Hause gehe, dass meine Jacke da immer noch hängt und die keiner mir weggenommen hat. Das finde ich gut. Die Anerkennung meines Privateigentums. Wir können darüber frei verfügen. Und trotzdem gibt es diese Aufforderung, mein Eigentum so einzusetzen, dass es erstens dem Allgemeinwohl nicht zuwiderläuft, schadet, oder sogar zweitens dazu dient, dem Allgemeinwohl etwas Gutes zu tun. Wir Menschen, denen es gut geht, haben eine Verantwortung, einfach dadurch, dass es uns gut geht, für Menschen, denen es nicht so gut geht. Ein fünfter Gedanke. Gott will, dass Menschen in Würde leben. Dazu gehört, dass sie Essen haben, dass sie sauberes Trinkwasser haben, ein Dach über dem Kopf, menschenwürdige Arbeitsbedingungen oder überhaupt eine Arbeit, die Möglichkeit, sich selbst und die eigene Familie zu versorgen und auch sich angemessen kleiden zu können. Thomas von Aquin sagte einmal, und ich zitiere, der Mensch muss die äußeren Dinge nicht wie ein Eigentum, sondern wie gemeinsames Gut betrachten. Da könnte man ja schon erstmal aufstehen und sagen, wir leben doch hier nicht im Kommunismus, alle haben alles gemeinsam. Der Mensch muss die äußeren Dinge nicht wie ein Eigentum, sondern wie gemeinsames Gut betrachten und behandeln, insofern nämlich, als er sich zur Mitteilung derselben an Notleidende leicht verstehen soll. Amen. Ich meine Gesundheit. Darum spricht der Apostel Thomas von Aquin spricht hier weiter, befiehl dem Reichen dieser Welt, dass sie gerne geben und mitteilen. Also mitteilen nicht verbal, sondern teilen. Liebe Gemeinde, wir sind die Reichen. Das sind wir. Dinge nicht als Eigentum, sondern als gemeinsames Gut zu betrachten. Zumindest eine Anfrage über so eine Verteilung der Ressourcen dieser Welt einmal nachzudenken. Im Zweiten Vatikanischen Konzil gibt es folgende Einigung, folgende Formulierung, die auch daran anknüpft. Gott hat die Erde mit allem, was sie enthält, zum Nutzen aller Menschen und aller Völker bestimmt. Wer gibt uns eigentlich das Recht zu sagen, was uns gehört? Ich habe mir das gekauft, ja, dann gehört es mir. Aber dass ich die Arbeitskraft habe, dass ich überhaupt in einem Land lebe, in dem sowas geht, das habe ich nicht gemacht. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade. Andere Menschen müssten das auch können. Und jetzt wird hier weiter gefolgert, darum müssen diese geschaffenen Güter allen zustatten kommen. Das erinnert ja ein bisschen an eine der Urgemeinden, das heißt, und sie hatten alles gemeinsam. Wer viel hatte, der verkaufte etwas, um es den Armen zukommen zu lassen. Das ist ja schon revolutionär, damit wollen wir uns ja lieber nicht wirklich beschäftigen. Darum soll der Mensch, der sich dieser Güter bedient, die äußeren Dinge, die er rechtmäßig besitzt, nicht nur als ihm persönlich zu eigen, sondern muss er sie auch zugleich als Gemeingut ansehen, in dem Sinn, dass sie nicht ihm allein, sondern auch anderen von Nutzen sein können. Heißt zu Deutsch, klar habe ich ein persönliches Eigentum, das ist auch in Ordnung, und trotzdem habe ich die Aufgabe, darüber nachzudenken, inwieweit das, was ich habe, anderen Menschen auch zum Wohl dienen kann. Das hieße, mein Lebenskonzept kann letztendlich nicht darin bestehen, einfach immer mehr anzuhäufen und zu gucken, wo ich denn noch mehr und bessere Dinge für mein Leben herbekomme, sondern vielleicht eher im Auftrag Gottes zu überlegen, wie kann ich das, was ich schon habe, dafür einsetzen, dass es Menschen in dieser Welt besser geht. Eine sechste Anmerkung, ich bin gefragt. Liebe Gemeinde, ich finde diesen Text tatsächlich sehr unbequem, weil er mich in Frage stellt. Ich berufe mich gern auf mich und meine persönliche Beziehung zu Gott. Das ist das Wichtigste. Wenn ich mit Gott im Reinen bin, dann ist doch alles gut. In diesen Worten Jesu wird allerdings deutlich, dass es nicht nur um meine persönliche Beziehung zu Gott geht. Das ist die Grundlage. Aber mein Handeln hat auch eine Bedeutung in dieser Welt. Gott will meinen Einsatz in dieser Welt. Zu unserem Leben mit Gott gehört auch immer wieder, dass wir uns in Frage stellen lassen von ihm, dass wir über unseren Lebensstil nachdenken und den unter die Lupe nehmen. Nicht um ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern um zu gucken, was wir für andere Menschen tun können. Wir picken uns oft das Schöne heraus, das Bequeme, das, was uns bestätigt, den Zuspruch Gottes. Und es gibt sicher Phasen im Leben, wo das seine volle Berechtigkeit hat, dass wir uns einfach von Gott beschenken lassen und von ihm das bekommen, was wir brauchen. Aber es gibt dann auch wieder die Phasen im Leben, wo wir Gott die Möglichkeit geben müssen, uns zu kritisieren, unseren Lebensstil, das, was wir tun. Damit das, was wir glauben, von dem wir überzeugt sind und das, was wir tun, tatsächlich eine Einheit bildet. Das Unbequeme gehört auch zu unserem Leben mit Gott, das in Frage gestellt werden, das Überdenken, das Herauskommen aus der Ich-Bezogenheit. Das macht auch unseren Glauben aus. Und interessanterweise lässt uns das ja auch Gott erleben. Da, wo ich sehe, das sind nicht nur Worte und Überzeugungen, die ich hege, sondern ich sag mal, das funktioniert. Wenn ich einem Menschen etwas gebe, was er braucht, dann erlebe tatsächlich ich auch Segen Gottes darin. Sowas kann ich nicht theoretisch erleben. Das kann ich nur erleben, wenn ich es dann tatsächlich auch tue. Unser Verhalten zum Nächsten spiegelt etwas wider von unserer Beziehung zu Christus, von der Wirklichkeit unseres Glaubens. Unser Glauben muss auch ein Stück sichtbar werden können. Ich möchte zwei Beispiele aus der Kirchengeschichte dazu erzählen. Elisabeth von Thüringen, 13. bis 14. Jahrhundert, eine Landgräfin. Sie ist Sinnbild für barmherzige Nächstenliebe geworden. Als junges Mädchen lebte sie am thüringischen Hof. Also mit viel Prunk und Geld. Aber schon früh stand sie diesem ganzen Prunk sehr kritisch gegenüber. Und die Lehren über Armut und Gehorsam fielen bei ihr eher so in ihr Herz hinein. Sie hat angefangen, ihre Kleidung zu verschenken an Menschen, die wenig hatten. Und es wird berichtet, dass sie einmal, als sie all ihre Kleidung wieder verschenkt hatte, nicht in der Lage war, eine Gesandtschaft ihres Vaters standesgemäß zu empfangen. Gott hat ihr in dieser Situation dann standesgemäße Kleidung geschenkt. Eine Legende, die aber eine reale Wirklichkeit, einen Boden hat. Elisabeth von Thüringen hat sich eingesetzt für Menschen. Sie hat Kindern Spielzeug gekauft, die nichts hatten. Und sie hat ganz praktisch ihre Kleidung verschenkt. Das erinnert an ein zweites Beispiel. Jedes Jahr im November feiern die Kinder St. Martin. Wahrscheinlich gehen euch jetzt so die St. Martins-Lieder im Kopf rum. Jedes Kind kennt die Legende, dass der junge Martin einem Bettler spontan die Hälfte seines Mantels abgegeben hat, einfach weil er so angerührt war von seinem Leid, von seiner Not. Nach dieser spontanen Tat sei Christus dem Martin im Traum begegnet und habe ihm gezeigt, dass Martin letztendlich ihm, also Christus, den Mantel geschenkt hat. Damit sind wir bei diesem Text. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, sagt Jesus. Damit bin ich bei der siebten Bemerkung. Ich diene Gott. Jesus identifiziert sich mit den Hungrigen, mit den Durstigen, mit den Fremden, mit den Nackten, mit den Kranken, mit den Gefangenen. Wer barmherzig ist zu einem Menschen in Not, ist barmherzig zu Christus. Wer einen Menschen bekleidet, bekleidet Christus. Besonders deutlich wird uns das noch einmal in der Passionsgeschichte vor Augen geführt. Jesus selber hat das erlebt. Diese Entwürdigung auf seinem Leidensweg, als er seiner Kleidung beraubt wird und Menschen um seine Gewänder würfeln. Da ist Jesus fast nackt und schutzlos. Er hat es selber erlitten. Und er stellt sich mit den Menschen, die das erleiden, auf eine Stufe. Dienen wir ihnen, dienen wir Christus. Ein Geheimnis von Gottes Reich. Wir haben Teil an der Barmherzigkeit Gottes, an seinem Reich, an seinem Wirken, wenn wir ganz praktisch einem Menschen in Not helfen. Es kommt das Wesen des Menschen zum Ausdruck, sagt Anselm Grün, wenn wir mit anderen fühlen. Das gehört eigentlich zu unserem Menschsein, Mitgefühl, barmherzig sein. Vielleicht haben wir das manchmal ein bisschen zugeschüttet mit Dingen, die passieren müssen in dieser Welt, damit, dass wir effektiv arbeiten müssen und uns vergleichen müssen. Sind wir barmherzig, wie Gott mit uns barmherzig ist, dann haben wir Teil an Gott. Was für eine wunderbare Aussicht. Eine achte Bemerkung. Es gibt noch ein anderes Nacktsein als das Nichthaben von Kleidung. Nacktsein im Sinne von Entwürdigung, von Bloßstellung. Zum Beispiel, wenn ein Mensch öffentlich kritisiert wird, an den Pranger gestellt wird, wenn Gerüchte im Umlauf gebracht werden, gegen die man sich ja immer schlecht wehren kann. Allein die Tatsache, dass ein Gerücht erzählt wird, stellt einen Menschen bloß in der Öffentlichkeit. Einen solchen Menschen zu bedecken, ist ein Akt der Barmherzigkeit. Bedecken im Sinne von, ich stelle mich zu ihm, ich rede nicht mit, ich schreite dagegen ein. Anstatt mitzureden, mit dem Finger auf ihn zu zeigen, habe ich den Mut, mich vor diesen Menschen zu stellen, als Schutz für ihn. Immer mit dem Risiko, dass auch ich dann vielleicht bloßgestellt werde. Es gibt genug Situationen, in denen wir das erleben. Und vielleicht brauchen wir wieder so ein Gefühl dafür, wenn ein Mensch bloßgestellt wird, dass wir dann auch die Aufgabe haben, uns dazuzustellen und ganz praktisch barmherzig zu sein. Mich stellt dieser Text in Frage, diese Aufforderung, Nackte zu bekleiden. Aber ich sehe auch diese enge Verbindung, das macht mir Mut. Dieses, wenn ich meiner Überzeugung gemäß tatsächlich lebe, dann ist mein Leben rund. Liebe Gemeinde, wir sind dazu berufen, nackt sein von Menschen zu bekleiden, uns für Menschen einzusetzen, uns zu Menschen zu stellen, damit auch sie in Würde leben können. Das ist unsere Aufgabe. Ich möchte am Ende drei kritische Anfragen an uns stellen, die ihr für euch gerne so einordnen könnt, wie ihr meint, dass es richtig ist. Könnte es sein, dass die begrenzte Leuchtkraft von uns Christen, speziell von christlichen Gemeinden, darin begründet ist, dass sie sich zu wenig für die Nackten unserer Zeit interessiert, Vielleicht, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Also die Frage nach dem Zusammenhang, wie wir wirken und dem, was wir tun. Könnte es sein, dass die heutigen Jünger noch nicht realisiert haben, was ihre Hauptaufgabe ist, nämlich die liebevolle Zuwendung zu den Nackten? Könnte es sein, dass die Nackten unserer Zeit das Evangelium besser verstünden, wenn wir es mehr in der Sprache der Liebe und der Zuneigung und in solidarischer Verbundenheit verkündigten? Also wenn wir nicht so viel reden, sondern mehr praktisch handeln würden. 3 Fragen, die letztendlich jeder für sich beantworten muss. Mit der Schlussbemerkung möchte ich noch einmal auf das zurückgreifen, was wir erleben. Wir erleben Gottes Barmherzigkeit. Alleine dadurch, dass wir hier im Warmen sitzen können und gleich gemeinsam Kaffee trinken können. Das ist Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass wir das gemeinsam erleben können. Die Liebe Jesu. Wir gehen jetzt so langsam auf Ostern zu. Wir feiern, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Wir erleben Gottes Barmherzigkeit in der Vergebung, in dem, dass wir immer wieder zu Gott kommen können mit unserem ganzen Schrott des Lebens und dass wir immer wieder neu anfangen können. Wir erleben Barmherzigkeit, indem wir einfach genug haben von den meisten. Das behaupte ich jetzt mal. Wir können gern nachher darüber diskutieren, ob das wirklich so ist oder nicht. Aber wir haben zu essen, wir haben einen vollen Kühlschrank, wir haben zu trinken, wir haben Kleidung, wir haben ein Dach über dem Kopf. Das ist schon mehr, als viele Menschen in dieser Welt haben. Das ist Barmherzigkeit, dass wir das erleben dürfen. Und wir dürfen das genießen und wir dürfen das weitergeben. Wir sind dazu berufen, Barmherzigkeit ganz praktisch in diese Welt hinauszutragen und mit Menschen barmherzig zu sein. Amen.